Quelle des Lebens und von dir, Herr, leben wir. Lob und Dank. Heute will ich über die Vaterschaft Gottes sprechen. Ist Gott wirklich der Vater vom Herrn Jesus Christus? Wir beten ja und sagen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was soll das alles? Wie hängt das alles zusammen? Wir wollen uns hier Gedanken machen. Ist Gott der Vater des Herrn Jesus Christus? Gibt es dafür konkrete Beweise? Heute werde ich ein bisschen theologisch auch sein. Ich will es ganz genau wissen, ist das wirklich wahr oder sind es da irgendwelche üblen Nachreden, Geschichten oder Unterstellungen und was weiß ich alles, was man so über Jesus verbreitet in der Geschichte, also außerhalb des Christentums, dass er nicht der Sohn der Gottes ist, sondern dass er nur so Panschall ist, dass die Maria sich mit irgendeinem römischen Soldaten eingelassen hätte und dergleichen. Da gibt es so viele Gerüchte, so oder dass er sich selbst zu Gott gemacht hat. Lass uns darüber Gedanken machen, ich werde von der Bibel versuchen, das zu beantworten. Ist Gott der Vater von Herrn Jesus Christus? Ich lade jetzt euch ganz herzlich ein für morgen Abend. Morgen Abend werden wir um 16 Uhr den Gottesdienst haben. Und mein Thema ist Weihnachten, die Präsentation Gottes. Gott präsentiert. Das ist eigentlich Fortsetzung von dem, was heute Abend, was ich noch sagen werde. Gott präsentiert seinen Sohn. Gott bedient uns, Gott beschenkt uns, Gott ist gegenwärtig. Am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, das ist ein Freitag, ein Feiertag. Und zwar, da werden wir um 11 Uhr den Gottesdienst haben. Und da habe ich eine tolle Botschaft. Gottes Zeichen ist das Kind in der Krippe. Warum? Das Kind in der Krippe. Die Botschaften, die ich hier jetzt bringe in den nächsten paar Tagen, die hängen alle zusammen, sollten alle nicht im Zusammenhang gehört werden, aber kann auch einzeln gehört werden, im Internet oder wo auch immer ist. Gottes Zeichen ist das Kind in der Krippe. Warum, wieso und weshalb? Dann am Samstag, Gottes Offenbarung ist in Jesus, eigentlich als Krönung und Abschluss von der Botschaft heute. Und am Sonntag kommen die Weisen für mich nach Jerusalem. Wo ist der neugeborene König? Da muss was los gewesen sein. Im Kosmos, im Universum, wo auch immer. Plötzlich sehen diese Leute dort in Ekbatana, in Persien, in der Gegend, wo Daniel einst gewirkt hatte, sehen sie einen Stern im im Sternbild Jungfrau und so weiter. Da sehen sie ein etwas mysteriöses, merkwürdiges, da bildet sich ein Königsstern mit dem Saturn und Jupiter zusammen. Man kann denken, was man will, aber Gott hat Geschichte gemacht, Gott hat Geschichte geschrieben. Und Gott macht Geschichte nicht nur auf Erden, nicht nur im Stall von Bethlehem, Gott macht Geschichte nicht nur in Judäa, sondern Gott macht Geschichte sogar am Firmament. So, da macht Gott Geschichte, Weltgeschichte, Heilsgeschichte, preis dem Herrn. So, meine Botschaft, noch eins, bevor ich meine Predigt bringe, am Silvester haben wir Taufe hier, nur für diejenigen, die getauft werden möchten, die dürfen sich dann anmelden, Wasser haben wir genug da, das geht uns nicht aus. So, und wir werden gemeinsam eine gute Zeit haben, Silvester. Wir fangen um 8 Uhr an den Gottesdienst und wir werden bis 1 Uhr den Gottesdienst miteinander feiern. Wir werden Abendmahl zusammen haben und Losungen werden wir ziehen. Ja, eine gute Zeit. Ich freue mich schon. Mit dem Herrn haben wir dieses Jahr begonnen und mit dem Herrn hören wir auch dieses Jahr auf. Und es ist schön zu wissen, Gott ist alle Tage bei uns, trägt uns mit wunderbarer Macht und seiner Güte. So. Ist Gott Vater des Herrn Jesus Christus? Können wir das wirklich mit gutem Gewissen sagen? Ja. Oder müssen wir da mythologische und mystische oder irgendwelche andere Gedanken oder Gedankengebäude herbeiziehen? Unser Vater, wer ist der Vater des Herrn Jesus Christus? Wer ist der König aller Könige? So, ist Gott wirklich unser Vater? Ist der Vater vom Herrn Jesus? Weil Jesus lehrt ja im Vater unser Vater zu sagen. Er hat nicht gesagt, mein Vater, sondern unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. So, Gottes Vaterschaft wurde angezweifelt, wird von vielen Leuten angezweifelt, aber wir treten den Beweis an und ich trete den Beweis hier an, vom Wort Gottes auch. Ich will ganz sicher sein, ich will hundertprozentig sicher sein, ganz besonders in Glaubenssachen. Da kann ich nicht so larifari mich einlassen, sondern ich hoffe, das ist vielleicht wahr. Und weißt du, jetzt kann ich viele Dummheiten machen, aber in der Ewigkeit oder für die Ewigkeit, wenn ich da alles verspiele, dann gute Nacht. So, wer war dieser Jesus Christus? War er nur ein Phantom? Hat er sich nur eingebildet? Ist er nur im Geist auferstanden? Oder hat er wirklich existiert? Gibt es so viele Gedanken? Ich bin ein Realist. Ich glaube nur das, was ich wirklich sehe, was ich wirklich verstehe, was mir hundertprozentig klar ist, und zwar von innen und außen und vom Heiligen Geist und von der Schrift, von allen, von dem ganzen Umfeld, was mir einleuchtet, das glaube ich, so wie der Thomas, mein Herr und mein Gott, als er dann Jesus berührte, das, was ich sicher bin, das hält mich. Ich lasse mich auf keine Unsicherheiten oder Fata Morganas oder frommen Hirngespinste, auch nicht theologische Hirngespinste ein. Ich will es genau wissen. Jesus, warst du der Sohn Gottes? Warst du der Heiland der Welt? Warst du der von Gott Verheißene? Denn sogar der Johannes der Täufer sitzt im Gefängnis und fragt, Jesus, bist du oder müssen wir auf jemand anders warten? Also sogar diejenigen, die sogar mit Jesus zusammen aufgewachsen sind oder der sogar noch im Mutterleib hüpfte, voll Heiligen Geistes wurde, selbst der macht sich Fragen. Und der dann am Jordan ankündigt, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt, sitzt im Gefängnis und sagt, bist du es oder sollen wir auf jemand anders warten? Ich gebe mich auch nicht mit irgendwelchen religiösen Dummheiten ab, verschwende auch meine Zeit nicht damit, dazu ist mein Leben viel zu schade. Ich will Fakten haben, Fakten, Fakten, Fakten. War Jesus der Sohn des lebendigen Gottes? Und ich sage zuerst mal ein Statement und eine Behauptung, hätte Jesus nie gelebt, gäbe es auch kein Christentum. Auch wenn man sagt, Paulus wäre der Erfinder des Christentums. So, und er hat ja sehr stark das Christentum beeinflusst, aber Jesus Christus ist der Sohn Gottes, ist dem Paulus unterwegs begegnet auf der Straße nach Damaskus. Also Jesus ist der Urheber. Gott erfüllte seine Versprechen, dass Jesus in Bethlehem geboren werden soll. Da gibt es hunderte von Verheißungen, Prophezeiungen. Die Weisen kamen extra so weit her, von dem fernen Osten, den König anzubeten, den neugeborenen König der Juden anzubeten. Wir werden darüber am Sonntag mehr hören. Die Weisen, sie haben etwas am Himmel gesehen. Gott hat sein uraltes Versprechen eingelöst, und zwar das uralte Versprechen, das er der Eva gegeben hat, nicht dem Adam. Der Eva, dein Nachkommen, dein Same wird der Schlange den Kopf zertreten. Dein Nachkommen wird der Schlange den Kopf zertreten. Das ist eine uralte Verheißung gewesen, Jahrtausende alt. So, Jesus war der eingeborene Sohn Gottes und er war der erstgeborene Sohn Gottes. Er war der eingeborene und der erstgeborene. So, ja, theologische Redewendungen, aber das hat einen ganz tiefen Sinn. Wie ist das zu verstehen? Jesus war der Eingeborene und er war der Erstgeborene Sohn Gottes. Johannes 3, Vers 16, auch dass alle, die an ihn glauben, werden nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Eingeborener Sohn, das meint, das war der einzige Sohn, der von Gott eingeboren wurde, nicht geboren so worden ist, sondern eingeboren worden ist. Gott hat nur Jesus gehabt. Gott war Jesus. Nicht nur, dass der Vater ihn gehabt hat, sondern Gott war Jesus und er wurde geopfert. Dieser Jesus, der einzig geborene Sohn. Ich denke nur, wie Abraham und Isaac, der opferte seinen Sohn, den einzigen, den du hast, opfere mir. Das einzige göttliche Wesen, das Menschengeschlecht angenommen hat oder Menschenform angenommen hat, wurde in das Menschengeschlecht hineingeboren. Jesus kam in Raum und Zeit, obwohl kein Raum und keine Herberge für ihn da war. Er kam in Raum und Zeit. Er kam aus der Ewigkeit, so wenn ihr noch folgen könnt. Er ist außerhalb des menschlichen Rahmens geboren, ist nicht normal geboren. Johannes 1, Vers 14, da beginnt in diesem Prolog der Johannes, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort ward Fleisch. Das Wort, was hieß, es werde Licht, es die Erde bringe hervor und. Jesus hat nicht erst mit seiner Geburt begonnen zu existieren, sondern er kam in die Menschheit hinein. Aber der war schon von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Er selbst war das Wort. Er existierte schon Ewigkeiten. Was ist Ewigkeit? Es gibt keine Definition. Jesus war der Priester Gottes. Er war ohne Vater und ohne Mutter. Nach der Art von Melchisedek lesen wir in Hebräer Kapitel 7, Vers 17. Denn es wird bezeugt, auch im Psalm schon 110, Vers 4, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks, nicht nach der Ordnung der Juden, nach Aarons Ordnung, was Moses eingeführt hat, sondern nach der Ordnung von Melchisedek, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dieser Melchisedek ist eine merkwürdige Gestalt, was es auch immer ist. Ich habe keine Zeit darauf einzugehen, in Hebräer 7, Vers 1. Dieser Melchisedek war aber König von Salem, Priester Gottes, des Höchsten. Er ging Abraham entgegen, als er den Sieg über die Könige da, als es um Sodom ging, zurückkam, und er segnete ihn. Dieser König, dieser Melchisedek-Priester König, in Hebräer 10, 7, Vers 10, denn er sollte seinen Stammvater ja erst noch geboren werden, also als Melchisedek diesem entgegenging. Der wurde noch gar nicht geboren, der, von dem es hier ging, dieser Abraham. Denn es gab bei den Juden eine Diskussion: Ist Jesus der Vater, ist Gott sein Vater, ist er der Sohn Gottes, der gesandt ist? In Johannes 8, Vers 53, da ist eine Diskussion und die Juden diskutieren sich die Köpfe heiß: Bist du mehr als unser Vater Abraham, der gestorben ist, und die Propheten, die gestorben sind? Was machst du aus dir selbst? Jesus antwortete: Wenn ich mich selber ehre, so ist meine Ehre nichts wert. Es ist mein Vater, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er ist unser Gott. Und ihr kennt, du siehst immer, euer Gott, euer Vater, nicht mein Vater, euer Vater und so weiter, was ihr da sagt. Jesus distanziert sich, Jesus sieht dann eine Kluft. Und er ist unser Gott und ihr kennt ihn nicht, ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen wollte, ich kenne ihn nicht, so würde ich ein Lügner sein, wie ihr es seid. Aber ich kenne ihn und halte sein Wort. Ich kenne ihn. Jesus kannte Abraham, als er noch gar nicht einmal gelebt hat. Johannes 8, Vers 58. Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, das heißt hundertprozentig, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich schon gewesen. Das ist ein Teil der Gottheit. Ein Teil der Gottheit. Und er wagte, dieser Teil der Gottheit, sich unter die Menschen zu mischen. Jesus, von Gott Vater gezeugt, vom Heiligen Geist empfangen, und Maria hat es dann ausgetragen. Er wurde vom Heiligen Geist überschattet. Und Simeon, als er das Kind in den Armen hält, dann sagt er: Meine Augen haben den Heiland gesehen, den Messias, den Erlöser. Jetzt kann ich heimgehen. Als Jesus 12-jährig in den Tempel ist, dann sagt er: Papa, ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Nicht was Josefs gehört, nicht was den Juden gehört, nein, was meines Vaters ist. Vater Gott. Dass der Tempel, mein Haus, soll ein Bethaus sein. Er pocht immer darauf. Schon sein Name Jesus war von Gott ein Programm. Er wird sein Volk selig machen und sie erlösen von ihren Sünden. Und das geschah bei diesen vielen Beinamen und Titeln, die Jesus gegeben worden ist. Immanuel, Gott mit uns und. Da gibt es so viele Titel, so viele Beschreibungen auf Jesus. Das muss nicht erst erfunden werden. Er wird sein Volk selig machen, sondern die hatte er schon, als er kam. Diese Titel waren schon lange im Gebrauch, als Schattenbilder im Voraus, schon im Alten Testament an so vielen Stellen angedeutet. Der Engel sagte hier zu Josef und zu Maria: Und du sollst ihn Jesus nennen. Also du siehst also, der Name wurde bei Johannes den Täufer gegeben, schon vom Himmel, und hier auch bei Jesus. Du sollst ihn Jesus nennen. Gott gibt Namen. So wie beim Zacharias, der Johannes. Und das war derselbe Engel, der diesen Befehl gab: Du sollst ihn Jesus nennen und du sollst ihn Johannes nennen, Zacharias. Jesus trat auf und wirkte auf eine Weise und auf eine Art, wie seine Titel entsprachen. Als der Allmächtige, als der Allgegenwärtige, als der, der über Himmel und Erde herrscht, Wind sei still. Du siehst, er hat göttliche Autoritäten. Der Mann aus Nazareth hat sich bewiesen mit seinen Taten. Bei der Taufe hören wir zum ersten Mal die Stimme Gottes über Jesus: Das ist mein lieber Sohn. Also das ist das Bekenntnis des Vaters, des Universums, des Geistes. Das ist mein lieber Sohn, auf den ich wohlgefallen habe. Auf den sollt ihr hören, dann später nachher auch auf dem Berg der Verklärung. Und eine Sache besteht aus zwei oder drei Mundzeugen nach dem Gesetz. So, das Gottes Wohlgefallen ruhte auf Jesus. Und Jesus hat mit Recht seinen Namen überall angewandt. Er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. Auch seine Umwelt, die nicht an ihn glauben, mussten zugeben: Der Mann ist anders als alle anderen Menschen. Da muss was anders sein. Sie sahen seine Werke und sie hörten seine Sprache. Er predigt anders als die Schriftgelehrten und Pharisäer. Er predigt mit Vollmacht. Deshalb fragen sie: In welcher Autorität wirkst du hier? Jesus war außergewöhnlich und ungewöhnlich. Der passt in kein Schema hinein. So, und die Leute, ja, Die rätselten, wer ist das? Wer ist dieser Mann, dem Wind und Wetter gehorcht? So an die Wahrheit kommt man ran. Und ich sage dir ein Geheimnis. Wenn du die Wahrheit verstehen willst, hör nicht die Wahrheit bei deinen Freunden, bei deinen Geschwistern, bei deiner Familie. Die lieben dich sowieso und die lügen sowieso. In aller Liebe. Aber wenn du die Wahrheit erfahren möchtest, geh zu deinen Feinden. Deine Feinde sagen dir immer knallhart die Wahrheit. Die verschönigen nichts, die schleimen nicht, die schmieren nicht. Geh zu deinen Feinden und deinen Widersacher. Dort erfährst du die Wahrheit. Und so auch bei Jesus. Es ist erstaunlich, Jesus ging so oft zu den Pharisäern und die Pharisäer haben gerade uns die Überlieferung gebracht, wer Jesus wirklich ist. Wenn er da zu seinen Jüngern gegangen wäre oder zu den Essenern gegangen wäre oder sonst noch wohin gegangen wäre, die hätten geschleimt und gesagt, ja, du bist der liebe Sohn Gottes und was weiß ich. Nein, aber seine Feinde. Wichtig ist, was sagen seine Feinde über ihn. Die lügen nicht. Im Gegenteil, die unterstreichen das noch und die rahmen das noch ein. Sie sahen seine Vollmacht und sie konnten nichts dagegen sagen, gegen die Wunder, die er tat. Auch später die Apostel, dass der Mann da geheilt ist, dieser Lahme, da können wir nichts dagegen sagen. Wir wissen, das sind ungebildete Leute, aber in welcher Kraft haben die das gewirkt? Seine Feinde konnten Jesus nicht widersprechen und ihn widerlegen. Ich denke hier noch an die Sache mit der Taufe. Wo er sagt, ja gut, ich sag's euch, in welcher Vollmacht ich wirke, aber sagt mir bitte, war die Taufe des Johannes von Gott oder von Menschen? Und dann sagten sie, wenn wir es so sagen, ist nichts, und wenn wir es so sagen, ist auch nichts. Dann sagten sie, wir wissen es nicht. Und dann sagt Jesus, ich werde es euch auch nicht sagen. Die Dämonen, die Geisteswelt und die Geisterwelt, sogar die Blinden erkannten Jesus als den Sohn Davids. Also ich möchte nur wissen, das sind so viele Puzzles, die zusammenkommen, die Fülle. Er ist der Sohn Gottes. Jesus war ganz Mensch und ganz Gott. Paradox, gegensätzlich, widersprüchlich für die meisten. Wenn du nicht den Heiligen Geist hast, wirst du nicht verstehen. Jesus wurde im Heiligen Geist empfangen und du kannst Jesus nur im Heiligen Geist auch verstehen. Ist er wirklich der Sohn Gottes gewesen? Wir wissen aus seinem ganzen Verhalten, aus seinem ganzen Wirken, aus dem, wie er in die Welt kam und wie er in der Welt lebte und wie er aus der Welt ging wieder, er muss der Sohn Gottes gewesen sein. Denn das kann kein normaler Sterblicher, so wie du und ich. Gott bekennt sich zu Jesus bei der Taufe, zweimal bei der Bekehrung, bei der Verklärung auf dem Berg. Dort, das ist mein geliebter Sohn, bei der Auferweckung von Lazarus. Es ist interessant, steht Jesus hier und er zeigt seine Vollmacht. Ich bin der Herr über Lebendige und Tote. Und er sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Und dann, Lazarus, komm raus. Er war Gott gleich. Er hat die Toten ins Dasein wieder gerufen und Lazarus kam raus. Die mussten nur noch auspacken. Jesus sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Jesus achtete stets den Willen des Vaters. Wenn er nicht der Sohn gewesen wäre, wäre er rebellisch gewesen, hätte Gott widersprochen. Er und der Vater, heißt es immer wieder von ihm, wir sind eins. Ich und der Vater, wir sind eins. Da gibt es keine Diskrepanz. Er hätte Gott nicht verherrlicht, Gott hätte nicht mit ihm mitgemacht, wenn es nicht so gewesen wäre. Auch die Auferstehung Jesu ist ein Beweis, dass Gott ihn auferweckt hat. Und ihr habt gekreuzigt diesen, sagt Petrus in der Pfingstpredigt, und Gott hat ihn auferweckt. Die Ausgießung des Heiligen Geistes ist ein Beweis, dass Jesus der Sohn Gottes war. Er sagt, ich gehe zum Vater und es ist gut, dass ich weggehe und wenn ich nicht weggehen würde, würde der Heilige Geist nicht kommen. Und Jesus war hier auf dieser Erde, um ja, die Menschen auf den Heiligen Geist vorzubereiten. Er kam durch den Heiligen Geist, er wirkte in der Kraft des Heiligen Geistes und er hat den Boden vorbereitet für den Heiligen Geist. Und er sagte, es ist gut, dass ich weggehe und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen Tröster senden, einen besseren Tröster als mich und er wird bei euch bleiben ewiglich. Und ein Zeichen, dass Pfingsten geschah, ist ein Beweis, dass er dort angekommen ist, dass der Vater ihn erhört hat, dass der Heilige Geist gekommen ist. Sonst hätten wir heute, bis heute, keinen Heiligen Geist. Stephanus, bei seiner Steinigung, er sieht den Himmel offen. Entweder hat der Vater Morgana gesehen, hat er gesponnen oder sonst noch was, oder war das wirklich Realität? Ich sehe den Himmel offen und ich sehe des Menschensohn stehen zur Rechten der Majestät. Also Jesus ist der Lebendige. Der offenbart sich dem Saul von Tarsus auf der Straße nach Damaskus. Und ein Beweis, dass Jesus lebt und dass Jesus bei Gott angekommen ist und dass der Vater ihn akzeptiert hat und dass es sein Sohn war, dass Gott das Werk auch bestätigt hat. Bevor Jesus wegging, hat er gesagt, und ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Dass es heute die Gemeinde Jesu gibt, nicht die katholische oder evangelische oder sonst irgendwelche Kirchen, nein, die Gemeinde Jesu, die sich zusammensetzt aus allen Sprachen, aus allen Nationen, aus allen Rassen, aus allen Kulturen. So, die Pforten der Hölle werden es nicht überwältigen. Die Gemeinde Jesu existiert bis heute. Bis heute. Nichts und niemand konnte die Gemeinde Jesu vernichten. Weder Verfolgung noch die ganzen Ketzerprozesse oder irgendwelche Aufstände noch irgendwelche Verführung. Nichts und niemand konnte die Gemeinde Jesu bis heute dadurch verführen, unter Verderben, vernichten. Für Jesus als den Sohn Gottes war nicht schwer, Dinge zu tun, die unmöglich waren. Deshalb haben die Leute ständig, die nicht zu den Aposteln sind die nicht gekommen, sondern sie sind ständig zu Jesus gekommen. Wir wollen Jesus sehen. Zeig uns Jesus, Philippus. Jesus war in der Lage, den Sturm aufzuhalten. Er konnte alles und tat auch alles. Wer ist das? Dem Wind und Wetter gehorchen. Also wer das Wetter beherrscht, der hat göttliche Autorität. Bis heute können wir das Wetter nicht manipulieren und beherrschen. Aber er konnte sagen, Wind sei still. Ja, das mag sein. Wetter beeinflussen durch Harp und so weiter. Aber da muss man so große Anlage machen. Jesus macht dort nur, streckt die Hände aus und sagt, Wind sei still. So, er weiß, wo die Fische sind. Verstehst du, Petrus hat die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Er konnte zum Feigenbaum sprechen, verdorre, und es verdorrte. Und dann sagten die Leute, sowas haben wir noch nie gesehen. So, die Zeichen sprechen für ihn, dass sowas möglich ist. Und Johannes 2, Vers 11, das erste Zeichen, das Jesus tat, anscheinend, das Zeichen war, als er Wasser in Wein verwandelt in Kana, und seine Jünger glaubten aufgrund von diesem Zeichen, dass er der Messias, der Sohn Gottes ist. Das war ein Schöpfungswunder, Wasser in Wein zu verwandeln. Eigentlich, aus Wasser wird Wein. Der Saft steigt in der Rebe hoch, wird gepresst, wird gegärt und so weiter, und wird Wein. Aber Jesus macht in ein paar Sekunden. Und das ist ein Schöpfungswunder. Und Wunder sind das, wenn es Raum und Zeit überspringt. Und ja, das gar nicht ernst genommen wird. Naturwunder, das bewirkt der Herr. Jesus, der Sohn Gottes, ist sein zentraler Hoheitstitel. Der Sohn des lebendigen Gottes, sagen auch die Christen im Glaubensbekenntnis. Aber er selber sagt, aber lieber Vater. Er spricht zum Vater als aber, sein lieber Vater. Weißt du, er allein wusste, wer sein Vater ist. Wer sein Vater ist? Bis zum letzten Schrei am Kreuz nennt er ihn Vater. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Also du siehst, diese Vater-Sohn-Beziehung ist bis zum Schluss aktiv. Und da auch im Leiden, Vater, in deine Hände. Jesus redet Gott nicht als König an. Jesus redet Gott auch nicht als Herr an. Jesus redet nicht irgendwie mit hohen Titeln an. Er redet als Kind an. Papa, Daddy. Er redet auch nicht als Knecht Gottes an. Jesus ist nicht der Knecht Gottes, Jesus ist das Kind Gottes, der Sohn Gottes. So aber auch nicht als Knecht. Saulus spricht, ich bin ein Knecht, ein Sklave Jesu Christi, aber Jesus sagt diese Worte nicht. Er wollte nicht Gott gleich sein, obwohl er göttlicher Abstammung war. Der Mensch und der Teufel, sie wollen immer Gott sein. Sie wollen immer Gott sein und immer göttlich sein und immer göttlich werden. Ich komme nachher, wie man göttlich wird, auf das Thema. Johannes 18, Vers 37, da fragt Pilatus als letztes beim Verhör, ja, bist du König oder bist du kein König? Und als sie die Diskussion da haben, dann sagt Pilatus, so bist du doch ein König. Und Jesus antwortet, ja, du sagst es, ich bin ein König. Und ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Du sagst es. Auch dem hohen Priester gegenüber hat er bekannt. Du sagst es. Und dann sagt er, was wollen wir noch mehr hören? Er hat ja Gott gelästert. Jesus handelt nicht aus sich selbst. Gott selbst handelt für ihn. Er repräsentiert nur Gott. Er repräsentiert nur Gott. Gott hat ihn auferweckt. Gott hat ihn bestätigt. Gott selbst hat ihn gewürdigt. Gott selbst bekennt sich zu ihm, dass er sein Sohn ist. Jesus hat diese Gottesgene in sich. Lass uns dieses Bild nehmen. Weißt du, heutzutage, wo wir Naturwissenschaften haben, wir können es viel mehr definieren und beschreiben. Er hat die Gottesgene. Er war mehr als nur ein Auftragsträger und Auftragsempfänger. Er war Gott persönlich. In Haut und Haaren, so wie er lebt und leibt. Jesus hatte übrigens alle 5 Ämter. Also er war Priester, König und Prophet, hatte alles in sich. Er war mehr als nur ein Gesandter Gottes oder Messias. Der war mehr. Euch ist heute der Retter geworden, aber er war mehr als das. Die Beziehung zwischen ihm und seinem Vater ist eine Verwandtschaftsbeziehung. Blut ist stärker als Wasser. Und das ist so beschrieben, dass die Beziehung Vater und Sohn, das sind nur Bilder. Wir können die Gottheit, alle Himmel können dich Gott nicht fassen. Wir können nur in unseren menschlichen Worten und Floskeln beschreiben. Alle Berichte des Neuen Testamentes stellen klar, dass ihn mit Gott mehr verbindet als nur sein Dienstverhältnis, sein Auftrag oder die Sendung. Vater, so wie du mich gesandt hast, so sende ich sie auch. Er hat die göttliche Autoritäten und er spricht immer wieder, ich bin. Ich bin die Auferstehung. Ich bin das Leben. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Das ist das Absolute. Er hat nicht gesagt, ich bin ein Weg von vielen Wegen. Ich bin der Weg. Er hat mit Gott etwas gemeinsam. Und dieses Gemeinsame ist das Göttliche. Das Göttliche zwischen Jesus und Gott besteht Gemeinsamkeit bis heute. Er und der Vater sind eins. Sie bestehen zueinander. Diese Gemeinsamkeit ist so einzigartig, dass sie in keiner anderen Beziehung besser ausgedrückt werden kann als diese Beziehung Sohn-Vater. Die stehen zusammen, kämpfen zusammen, leben zusammen, arbeiten zusammen. Es ist eine Gemeinsamkeit in Gott sein. Das kommt bei Israel nicht vor, noch bei den Engeln, noch bei sonst irgendjemand. Diese Gemeinsamkeit, dieses enge ineinander, miteinander verquickt und verbunden sein. Jesus ist das Original Gottes. Heute muss ich das theologische Vorarbeit leisten für das nächste, was jetzt Weihnachten, Heiligabend und so weiter, was ich alles bringen werde bis Sonntag, was mir auf dem Herzen liegt. Er ist das Original Gottes, diese Präsentation Gottes. Alle anderen sind Söhne Gottes, sind Adoptierte, Angenommene, so in die Familie aufgenommen, in die Familie Gottes. Er ist der Sohn. Jesus ist nicht von menschlichem Geblüt. Weißt du, er war Mensch, mit Händen und Füßen, Locken, hat einen Bart wahrscheinlich gehabt. Aber Jesus ist mehr als nur leiblich verwandt mit Gott gewesen. Diese Beziehung ging viel, viel tiefer. Gott ist für ihn Vater. Alles andere sind nur Menschensöhne und Menschentöchter. Aber er war der Vater für ihn, Gott. Alles andere sind Adoptierte, Angenommene. Wie viele Aufnahmen denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Aber er war der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus ist nicht ein Geschöpf. Er ist der Schöpfer selbst. Nur damit wir uns richtig verstehen. Er sagt, ich war, bevor Abraham war. Jesus ist nicht erschaffen oder ist nicht gezeugt. Er ist nur gezeugt vom Vater und zwar in Form vom Heiligen Geist. Wenn Jesus vom Vater spricht, spricht er von meinem Vater und von eurem Vater. Meinem Vater und eurem Vater sind zwei Paar Stiefeln. Er stellt sich nicht einfach auf derselben Stufe mit uns Menschen. Euer Vater, mein Vater. Auch im Vater unser sehen wir das. So, ihr sollt sprechen, unser Vater. Die vielen Kinder Gottes. Jesus schenkt uns dieses Gebet, aber dieses Gebet spricht nicht zu seinem Vater. Also, mein Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Nein, das sagt nicht unser Vater. Das sind Kleinigkeiten, aber diese Kleinigkeiten sind sehr schwerwiegend. Zwischen Jesus und Gott besteht ein besonderes Vater-Sohn-Verhältnis vom Anfang an. Das Erste, das Besondere von diesem Verhältnis ist auf den Punkt gebracht und es hat der Einzige, der das als erstes kapiert und begriffen hat, und das nicht vom Fleisch und Blut, sondern durch den Heiligen Geist. Matthäus 16, Vers 16. Petrus kommt uns Platz raus und sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er war der Erste, der das bekennt. Und dann sagt Jesus, auf diesem Felsen, auf dieser Grundlage werde ich meine Gemeinde, meine Kirche bauen. Und darauf sagt Jesus zu Petrus, selig bist du, Simon. Denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Mein Vater im Himmel. Petrus wurde vom Heiligen Geist gezeigt, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist. Das kam mir nicht durch Nachdenken, durch Meditieren oder sonst irgendwie. Das kam durch eine Offenbarung. Auch beim Hohen Rat in Lukas 22. Dann sagt der Hohe Rat oder vom Hohen Rat jemand, du bist also der Sohn Gottes. Und er sagt, ja, ich bin es. Ihr sagt es. Ich bin es. Ich bin es. Das war eine Provokation und damit bezahlt er mit dem Leben. Das war für sie Gotteslästerung. Sie sagen, das gibt es nicht. Er gibt sich als Sohn Gottes aus. Und sie legten ihm als Gotteslästerung aus. Das war sein Todesurteil. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Petrus, durch den Heiligen Geist. Und Gott selbst bekennt sich zu Jesus. Das ist mein auserwählter Sohn, auf den sollt ihr hören. Lukas 9, 35. Auf den sollt ihr hören. Jesus hat sich nicht angemaßt oder sich etwas eingebildet oder sich eingeredet. Weißt du, man kann sich heute alles einreden und einsuggerieren. Es gibt so diesen Napoleon-Syndrom und es gibt diesen Christus-Syndrom. Ich bin da in Israel und dann sagt jemand, ich bin David und so weiter. Und, weißt du, alle möglichen Syndrome. Aber Jesus hat sich nicht eingeredet und das beweist die Auferstehung. Steh du mal aus dem Grab selber auf. Gut, da gibt es viele Argumente, was die Leute sagen, der war nur scheintot. Aber er war in Wirklichkeit tot. Der römische Soldat beweist es, als er in seinem Brust mit dem Speer einfährt. Und das war der erste Beweis, dass der römische Soldat sagt, als er sieht, Jesus sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinem Geist und singt zusammen, dass Gott so prompt sein Gebet erhört auf dem Schlag. Vater, in deine Hände. Er hat nicht geplagt und sich gequält, sondern nein, er verschied sofort und der römische Soldat glaubt das nicht. Er probiert es nochmals. Ist er wirklich tot? Weiter zu diesem Vaterschaftstest. Ihr werdet selbst inne werden, ob diese Lehre von mir ist oder nicht, ob das alles wahr ist oder nicht. Wir müssen ein inneres Zeugnis haben zu dem. Ist das wirklich der Vater des Herrn Jesus gewesen, dieser lebendige Gott? Jesus ist der eingeborene Sohn Gottes. Er ist der einzig Geliebte, der Einzigartige dergleichen. Seine Einzigartigkeit besteht darin, dass er aus dem innersten Wesen Gottes stammt, aus dem Herzen Gottes, so wie in der Schöpfungsgeschichte die Eva aus der Seite des Mannes genommen wurde, so aus der Mitte der Gottheit wurde Jesus genommen und hier in diese Erde verpflanzt. Sein Wesen ist unfassbar für mich, theologisch ist unfassbar. Weißt du, da haben sich die Leute schon die Köpfe heiß geredet. Ist das so oder nicht? Aber sei kindlich. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht das Reich Gottes sehen. Krippe und Kind, das ist es, wie Gott einem begegnet. Sein Wesen ist ja Geist und Leben, kommt aus einer anderen Welt, ganz anderer Ursprung. Sein ganzer Ursprung liegt in der Ewigkeit, irgendwo noch vor dem Urknall von mir aus. Das hat alles noch gar nicht gegeben. Vor Grundlegung der Welt. Seine Identität mit dem Vater ist die, so wie der Vater den Sohn liebt, so liebt der Vater den Sohn und so weiter. Und das ist eine Liebesbeziehung und die Liebe ist der Schlüssel der Gottheit. Die Liebe ist das Größte, alles vergeht, alles geht unter, die Liebe ist das Größte. Und wir sehen diese göttlich unzerstörbare Beziehung der Gottheit, schon bei der Schöpfung. Glaub doch nicht, dass der liebe Gott zu sich selbst gesagt hat, lasst uns Menschen machen. Da müssen wenigstens zwei Leute dabei gewesen sein oder zwei Personen. Lasst uns Menschen machen. Gott war Gott und der Vater und Gott Sohn und Gott Heiliger Geist, die waren dabei, als die Welt geschaffen wurde, als die Menschen geschaffen wurden. Lasst uns Menschen machen. Das passierte noch bevor Jesus geboren wurde und so weiter. Das ist lang davor, als der Jesus Mensch wurde, hier meine ich. Da gab es eine Selbstbegegnung Gottes und ein Selbstgespräch Gottes, das unzerstörbar. Lasst uns Menschen machen, die uns gleich aussehen. Und wir nennen Vater, Sohn und Heiliger Geist heute. Was das alles ist, frag mich nicht. Das sind drei Masken für mich, für Gott. Gott Vater als Schöpfer, Gott Sohn als Retter und Gott Heiliger Geist als der Tröster, der Beistand, der bei uns bleibt alle Tage. Und ich vergleiche die Gottheit vielleicht so, vielleicht verstehst du das besser, wenn ich das ein natürliches Phänomen nehme, Wasser, ein Wassertropfen, H2O, verstehst du H2O? Und so weiter ist egal, mal, so ein Wassertropfen erscheint mal als Dampf, als Eis, als Schneeflocke, als Nebel, immer H2O, Trinität, da ist diese Trinität drin. So Gott der Schöpfer, Gott der Erlöser, Gott Heiliger Geist. Und der Geist schwebte auf der Urflut. Der Heilige Geist war das. Und Gott Vater hauchte dem Menschen bei der Schöpfung seinen Odem und der Mensch wurde eine lebendige Seele, mit Gott erfüllt. Gott gab etwas dem Menschen von sich selbst, von dieser göttlichen Substanz. Und bei der Sintflut lesen wir, und Gott nahm diesen Geist wieder weg von der Erde, weil die Menschen sich nichts mehr sagen ließen vom Geist Gottes. Das nur nebenbei zu eurem Verständnis. Und Gott ist mehr als nur ein persönliches Bewusstsein, wie wir Menschen so von uns kennen. So Bewusstsein, naja, mein Ich. Diese Dreiheit, diese Trinität, wie es heißt, ist eine göttliche Beziehung miteinander, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und da schließt einer den anderen nicht aus, sondern sie sind da. Mit dieser Dreiheit soll nicht gesagt werden, dass Gott aus drei Teilen besteht. Und da kommen natürlich die Moslems und sagen, ja, ihr treibt viel Götterei. Vater, Sohn und Heiligen Geist. Weißt du, das sind göttliche Wesen, die sich nicht in drei Teile aufspalten. Das wäre absurd. Gott in drei Teile. Guck mal dein Leben an. Wie bestehst du? In dir steckt die Trinität. Du hast Seele, du hast Geist und du hast Leib. Geh in den Wald und guck die Bäume an. Ein Baum hat, das ist der Baum, da ist die Krone, der Stamm und die Wurzel. Überall das Gleiche. Weil, nimmst ein Ei zum Frühstück, schlägst auf oder kochst, da ist Eigelb, Eiweiß und Eischale. Und es ist immer ein Ei. So, nur nebenbei. Gott ist unteilbar. Gott lässt sich nicht teilen, aber es ist eine Einheit, eine komplette Einheit. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind biblische Begriffe. Das hat Jesus sogar gesagt, als er dann seine Jünger sandte, tauft die Menschen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Diese Benennungen, die sind von Gott gegeben worden. Und er unterstreicht, lehre sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Jesus ist zugleich Gott und zugleich Mensch. Das war er, als er hier war. Und das ist er bis heute geblieben. Gott gleich Mensch und Gott. Er ist mit dem Vater und dem Heiligen Geist zeitgleich entstanden, mit dem Vater zusammen. Als die Gottheit entstand, entstand der Sohn und der Heilige Geist und der Vater. Jesus ist gleichzeitig im selben Augenblick entstanden oder geworden, nicht bei der Geburt. Deshalb ist es eine blöde Sache, was die Katholiken sagen, die Mutter Maria wäre Gottesgebärerin. Sie hat nur den Heiland geboren, ausgetragen. Sie war eigentlich nichts anderes wie eine Leihmutter. Das man heute besser versteht. Damals hat man das sowas nicht verstanden. Aber Gott, Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist, sie sind alle drei gleichen Ursprungs. Johannes 1, Vers 1, am Anfang war das Wort und das Wort war Gott und Gott war das Wort. Also, da musst du diesem Prolog hier widersprechen. Und derselbe war im Anfang bei Gott. Und alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Entweder die Bibel recht oder wir streichen diese Passage aus der Bibel. Jesu Geburt ist nur der Eintritt in diese Welt, in die Menschlichkeit, nicht mehr und nicht weniger. Seine Geburt ist nur der Eintritt des Sohnes Gottes in unser Menschsein hinein. Und das war Gottes Eintritt in unserem Dasein, in unsere Existenz. Der dreieinige Gott kommt zu uns. Ganz persönlich liegt dort in der Krippe. Der Mensch Jesus stammt ganz und gar aus Gott. Er hat das Gottessein in sich. Er ist dasselbe wie der Vater. Er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und wer den Vater sieht, sieht auch mich und versteht mich. Und Pilatus schrieb über das Kreuz Jesu damals, als er gekreuzigt wurde, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Und diese Kürzel heißt zusammengefasst, also nur die Anfangsbuchstaben, Jahwe. Da kommt der hohe Priester und sagt, Pilatus, schreib nicht Jesus von Nazareth, König der Juden, schreib, er hat es gesagt, dass er das wäre. Und Pilatus sagt, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben, Johannes 19, Vers 19. Weißt du, in drei Sprachen stand es am Kreuz, Jahwe. Und die Juden haben ihren Gott gekreuzigt, den Jahwe, den sie gar nicht aussprechen konnten und wollten. Und bisher gar nicht mal aussprechen trauen, wurden gekreuzigt. Ich bin der König der Juden, sagt Jesus, dem Pilatus gegenüber. Und deshalb Pilatus stand dazu und König der Juden, Jahwe. Die Zeichen bei der Kreuzigung beweisen, dass Jesus der Sohn Gottes gewesen sein muss. Bei den anderen sind all die Zeichen nicht passiert, so nacheinander. Hier muss jemand Besonderes gewesen sein. Die Sonne verdunkelt sich Und das gleich für 3 Stunden. Normalerweise, wenn eine Sonnenfinsternis gewesen wäre, 8 Minuten, der ganze Spuk wäre vorbei. Aber hier 3 Stunden. Die Erde bebte, der Vorhang im Tempel zerriss. Das sind alles Zeichen, dass Gott zu seinem Sohn Jesus Christus steht. Gottes Vaterschaftstest. Es gibt verschiedene Arten, wie man sein Abstammungsgutachten erwirkt oder erreicht. Dass du weißt, das ist mein Vater. Zuerst einmal die häufigste, das ist die Angabe der Mutter. Die Mutter weiß, ist das der Vater, ist das nicht der Vater? So, dann gibt es die genetische Prüfung. Ich werde nie vergessen, vor Jahren, was heißt das, ein paar Jahre her, ein frommer Jude, der wollte ganz genau, ein Kohen, wollte ganz genau wissen, dass er ein reiner Jude ist und reiner Abstammung ist. Und in der Schweiz kann man seinen Bluttest machen und nachprüfen, wo man herkommt. Und so weiter. Und da hat er 200 Euro bezahlt und sein Blut abnehmen lassen und wurde untersucht. Und man stellt fest, in seinem Blut sind Wikinger drin. Da steht von wegen der reine Kohen, reiner Priester aus dem Levitengeschlecht. Verschießt. Nein, da sind Wikinger drin. Was alles in deinem Blut ist. Weißt du, im Blut ist das Leben, steht in der Bibel. So, nur die Mutter und dann die Gentest kann feststellen, also dass es der Vater ist. Und jetzt zu Jesus. Lukas 1, Vers 35. Der Engel sprach zu Maria: Der Heilige Geist wird über dich kommen. Das ist diese Befruchtung, wie das passierte. Und das wusste nur die Maria. Und nur die Maria hat es dann nachher dem Lukas offenbart. Irgendwann, solange Jesus lebte, haben seine Geschwister nichts erfahren. Und die Leute in Nazareth wussten auch nichts, wer es ist, von wem er abstammt. Verstehst du? Das war alles so verheimlicht. Josef hat es angenommen, gedeckt diese ganze Geschichte, aber Maria nachher später muss es erzählt haben, denn das der Lukas berichtet in der Apostelgeschichte und auch im Lukas-Evangelium. Von daher, Maria, sagt der Engel, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten und deshalb wird auch das Heilige, das von dir geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Also die Mutter, die wusste und der Josef wusste auch. Der Josef wurde auch überzeugt vom Heiligen Geist. Das ist von Gott, was jetzt da passiert. Das ist nicht, dass die fremdgegangen ist und dass sie irgendwie vergewaltigt worden wäre oder was sonst diese liebe Maria. Mutter Maria begleitete Jesus auch von Anfang bis zum Schluss, bis zum Kreuz sogar und noch in der Gemeinde. Und da heißt es, und Maria war auch dabei am Pfingsttag auf diesem oberen Söller. Jesus hatte keinen irdischen Vater als solches. Josef musste vom Engel überzeugt werden und nimm die Mutter und das Kind und so weiter und dann hau ab nach Ägypten. Immer wieder wurde von Gott überzeugt. Das wusste niemand, außer die beiden. Also ich denke, und ich kann mir vorstellen, dass Maria dem Josef erzählt hat, was da gewesen ist und sagt, ich kann nichts dafür. Es ist so, ich bin die Magd des Herrn. Die Geburt Jesu ist ist Gottes Offenbarungshandeln und dieses Handeln überschreitet und hebt alle Naturgesetze auf, denn wenn Gott handelt, werden Naturgesetze über Haufen geworfen, ignoriert. Also mit der Geburt Jesu wird die Allmacht Gottes demonstriert. Gott kann eine Jungfrau schwanger machen, genauso wie eine alte Frau zur gleichen Zeit, die für Elisabeth fruchtbar machen kann. So, beides passiert nebeneinander als Vergleich. Die alte Frau und die junge Frau. Und bei beiden kommt der gleiche Engel vorbei. In Matthäus 1, Vers 18 und folgende Verse, eine Jungfrau wird schwanger. Was unmöglich ist, rein biologisch ist möglich, aber kommt alle 1000, 10.000 Jahre vor. Aber normalerweise ist es nicht möglich. Gott fängt was Neues an. Eine ganz neue Menschheit, ein neuer Adam, eine neue Existenz. Diese jungfräuliche Geburt. Weißt du, du kannst denken, was du willst, du kannst sagen, altmodisch. Aber da sind so viele Wahrheiten drin. Wenn das nicht wahr ist, vergiss deine Erlösung. Du kannst gar nicht erlöst werden ohne diese jungfräuliche Geburt. Und diese jungfräuliche Geburt unterstreicht nur die Menschwerdung Jesu, nicht die Entstehung, sondern eine ganz neue Person kommt, mit ganz neuen Genen. Wenn ein Kind von Menscheneltern geboren wird, beginnt eine neue Person. Da kommt ein neuer Mensch. Wenn der Vater hat ihn gezeugt, die Mutter hat ihn empfangen, doch Jesus, der Mensch gewordene Christus, dieser Messias, ist kein anderer als die zweite Person der göttlichen Dreieinigkeit. Und er nimmt nur Menschengestalt an und darum begann mit seiner Geburt keine neue Person zu existieren, sondern Die Person des Gottessohnes wurde Mensch. Er nahm ein Mensch im Leben teil, das Dasein des Menschen teil. Er wurde auch des Menschensohn genannt. Jesus war nicht aus dem Geblüt, Johannes 1, Vers 13, aus dem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern er ist von Gott geboren worden. Die Maria war nur die liebe Leihmutter, die über sich das ergehen ließ. Wenn ich dann weiter Vers 14 lese, das Wort war Fleisch. Diese Zeugung war geistgewirkt, es war die Erfüllung der alttestamentlichen Verheißungen und dein Same, Eva, wird der Schlange den Kopf zertreten. Dein Nachkomme, nicht der Nachkomme von lieben Adam. Und wir sehen schon in Jesaja 7, Vers 14, seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären. Also wird ein Kind empfangen, die hat empfangen, ist nicht gezeugt worden als solches. Der Grund dafür wurde schon bei der Eva verheißen, dein Nachkomme. Also die Eva hat gesündigt und ihr Nachkomme wird die Erlösung bringen. Gedanken über die Vaterschaft Gottes, die sind mir wichtig, ich muss es wirklich wissen, ist das wirklich so gewesen? Ist Gott selbst der Vater Jesu gewesen? Ist Jesus ein Teil der Gottheit? Er war außerordentlich. Also er passt nirgendwo. Weißt du, alle Religionsstifter akzeptieren Jesus, würden akzeptieren, könnten akzeptieren. Kein Problem. So ein Edler wie er. Der Engel verwies Maria auf eine bekannte Situation für ihre Schwangerschaft und sagt, Maria, mach dir keine Gedanken. Das Wunder ist passiert bei dieser alten Elisabeth. Lukas Kapitel 1, Vers 36. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte ist auch schwanger und wird auch einen Sohn in ihrem Alter noch zur Welt bringen. Sie ist schon im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sein. Verstehst du? Deine Verwandte, das hast du Zeichen. Gott gab, oder der Engel gab der Maria ein Zeichen. Deine Cousine oder deine Tante, die unfruchtbar ist, die Alte, die wird noch schwanger werden. Und das ist so passiert, dass der Zacharias als hoher Priester im Tempel sprachlos wird. Verstehst du? Das ganze Volk hat es gesehen, dass da was nicht stimmt. Dass da Gott begegnet ist. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Deshalb, der war so lange sprachlos, bis er dann hingeschrieben hat auf eine Tafel, Johannes soll der gute Junge heißen. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast, und der Engel schied von ihr. Der Engel sagt ihr, dass es menschlich unmöglich ist, aber bei Gott ist es möglich. Durch das Eingreifen Gottes ist es geschehen und das erinnert uns auch, was bei dem Zacharias passierte, bei der Elisabeth passierte, das wird auch bei dir passieren und das ist auch von Gott gewirkt. Du bist keine Ausnahme, Maria. Eine Unfruchtbare wird schwanger, das war unmöglich, und eine Jungfrau wird schwanger, das ist auch unmöglich. Diese Frau wird schwanger ohne Zutun eines Mannes. Gott macht seine Verheißung wahr. Das Wort ward Fleisch. Was er gesprochen hat, das passiert. Jedes Wort Gottes ist kraftvoll, ist stark. Deshalb, wenn du von Gott ein Wort bekommst, dann halt dich fest und sag, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Ich bleib dabei. Jetzt aufpassen. Jesus wurde empfangen vom Heiligen Geist. Und er wurde geboren von der Jungfrau Maria. Zwei Fakten sind, zwei Dinge. Empfangen vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat es hierher gebracht, die Maria befruchtet und geboren von der Jungfrau Maria. Die Zeugung Jesu ist eindeutig das Werk des Heiligen Geistes. Kannst lachen, kannst denken, was du willst, kannst philosophieren, so viel du willst. Es ist so gewesen. Jesus ist allein Gott selbst. Er hat Knechtsgestalt angenommen, hat sich selbst erniedrigt, er wurde Mensch. Und hier greifen die Wirklichkeit, das Unsichtbare in das Sichtbare hinein. Zwei Welten vereinen, verschmelzen sich in der Maria. Und was jetzt passiert, nach dem 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 16, groß ist das Geheimnis des Glaubens. Groß, das musst du glauben oder nicht glauben, kannst lassen oder annehmen. Groß ist das Geheimnis des Glaubens, es ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt, den Heiden, geglaubt in der Welt und aufgenommen in der Herrlichkeit. Das ist das große Glaubensbekenntnis der damaligen Christen gewesen. Und hier sehen wir die beiden Naturen Jesu, das Göttliche und das Menschliche in einer Person, unvermischt und ungetrennt. Er war ganz Gott und er war ganz Mensch. Ganz Gott und ganz Mensch. Wer es fassen kann, fasse. Dieses Beide vereinigt sich. Hier ist sozusagen Himmel und Erde eins geworden. Dieses Ganze, weißt du, ist nicht Dualismus oder Auseinanderfallen oder Monotheismus oder Zusammenfallen von irgendetwas. Das ist Gottes Aktion, Gottes Plan. Gott hat es so gewollt. Jesus war im Sichtbaren ganz und gar Mensch, hat Schmerzen gehabt, mit großem Geschrei. Vater, wenn es dein Wille ist, lass es geschehen. Er war ganz Gott. Er war keine Vermischung zwischen Gott und Mensch, sondern er war hier Mensch. Er wurde an menschlichen Gebärden erfunden, gleich wie wir. Jesus war Gott, ohne aufzuhören, Gott zu sein. Und er ist Mensch, auch nach der Auferstehung, genauso wie wir. Dann habt ihr nichts zu essen, fragte. Und dann zeigte die Wundenmale. Und da kommt der Thomas zum Glauben. Gott ist unbegreiflich und unfassbar. Aber ich freue mich, dass ich glauben darf, dass ich einige Argumente von der Schrift, dass die Bibel sich selbst auslegt, sich selbst bestätigt und dass ich das innere Zeugnis des Heiligen Geistes habe, genauso wie Maria, das ist von Gott. Wie der Josef, das ist von Gott. Gott wurde wirklich und kam in unser Dasein, in unsere Existenz hinein. Das Einzige, was Jesus nicht war, er war ohne Sünde. Er war ohne Sünde, ohne Rebellion gegen den Willen Gottes. Er tat, was Gott gefiel. Und nur so konnte er uns mit Gott versöhnen. Der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht. Denn er war der Mensch mit dem reinen Blut, mit der neuen, ja, er war ein neues Geschöpf, neue Kreation Gottes. Jesus ist vom Empfangen vom Heiligen Geist. Das ist keine Vermählung zwischen Gott und einer Frau, so wie wir das von der Mythologie her kennen. Weißt du, da in den griechischen Sagen, da wird die Leder von einem Schwan geschwängert und dann gibt es da irgendwelche Gottheiten und Göttern in der ganzen Mythologie. Weißt du, nein, Jesus wurde von Gott hineingepflanzt. Und wir glauben keiner Mythologie, sondern dem Tun Gottes. Gott hat gewirkt, vom Heiligen Geist empfangen. Mit der Mythologie versucht der Mensch, Gott von menschlichen Denkarten und Kategorien zu verstehen, zu beschreiben. Aber er ist der Vater, Gott, der Vater von unserem Herrn Jesus Christus, empfangen vom Heiligen Geist. Das besagt zuerst einmal, dass er nach seiner menschlichen Existenz keinen Vater hat. Jesus hat keinen Vater. Auch wenn der Josef da ist, das ist dein Ziehvater, dein Stiefvater oder wie auch immer, aber ist nicht dein Vater. Und Maria ereignet sich etwas, bei dem kein Mann, kein sündiger Mensch, kein Mann also aktiv Samen spendet, sondern der Heilige Geist, der sie befruchtet. Natürlich ist auch Maria ein sündiger Mensch. Ganz natürlich. Aber Gott hat diese Leihmutter genommen, sie empfängt, sie ist passiv. Bei dem ganzen Geschehen, sie ist, ja, Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast, mehr nicht. Sie ist passiv. Sie ist nur das Gefäß, der Ort, an dem Gott was Besonderes tut und sich offenbart. Die Fleischwerdung des Wortes, dazu trägt sie bei. Maria ist dazu auserwählt, dieses Gefäß zu sein, ein Zeichen dafür, dass Maria trotz der Sünde war und so weiter, ist ein Zeichen, dass Gott sich auch unser annimmt. Weißt du, wenn wir auch überschattet werden vom Heiligen Geist, auch wir werden als Sünde angenommen und so weiter, gesegnet bist du, Maria. Gesegnet bist du, Maria. Wenn Gott sich eine annimmt, dann werden wir selig gepriesen. Maria wurde selig gepriesen, nicht wegen ihrer Jungfräulichkeit oder ihrer Weiblichkeit. Nein, Maria wird befähigt zu einer Antwort, die sie Gott gab, dem Engel gab, mir geschehe, wie du gesagt hast. Also, wir können die Jungfräulichkeit und die Weiblichkeit vergessen. Jetzt bei der Maria, das, was wir von der Maria lernen dürfen, ist, wir werden nur errettet, wir bekommen nur Jesus, wenn wir sagen, mir geschehe, wie du gesagt hast. Wenn wir uns zu dem Wort Gottes stellen und Gott handeln und wirken lassen. Die Geburt Jesu war übernatürlich. Also dieses Empfängnis war übernatürlich. Diese Überschattung, das passierte zwischen Tor und Tür irgendwo in Nazareth und so weiter. Aber die Geburt selbst war total natürlich. Die Geburt selbst war total natürlich. Jesus kam auf diese Welt genauso wie alle Menschen, so wie du und ich. Er hat Windeln gebraucht. Er wurde in eine Krippe gelegt. Nur die Empfängnis war übernatürlich, nur die Empfängnis. In Römer Kapitel 11, Vers 33 lesen wir, oh, welch eine Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unerforschlich sind seine Entscheidungen und unausdenkbar seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt und wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm zuvor etwas gegeben, dass es ihm wieder vergolten werden müsste? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge, sein ist die Ehre in Ewigkeit. Amen. Versteht? Das ist dieser Lobpreis. Die Leute glaubten, Jesus wäre der Sohn Josefs. Wir kennen ja seinen Vater, den Zimmermann da. Aber er war mehr als der Sohn des Zimmermanns. Wobei der Zimmermann noch eine ganz andere, tiefere Bedeutung hat im Judentum. Zimmermann ist einer gewesen, der die Schrift geforscht hat, der morgens um 4 aufgestanden ist, der die Schriften geforscht hat und so weiter, der bewandert war in der Heiligen Schrift. Das war ein Zimmermann. Aber wir nehmen das jetzt mal, er war tatsächlich Häuslersbauer. Aber eigentlich das Wort ist noch viel größer. Ist das nicht das Zimmermanns Sohn? 1. Mose Kapitel 3, Vers 15, da ist diese alte, uralte Verheißung, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, und der soll den Kopf zertreten, der Schlange, und die Schlange wird ihm in die Ferse stechen. Hier ist der erste Hinweis auf den Erlöser, der kommen sollte. Der Erlöser kommt aus dem Samen der Frau. Zwischen deinem und ihrem Samen will ich Feindschaft setzen. Und die Frau hat keinen Samen, nur der Mann. Die kann es nur empfangen. Hier wird das Konzept Gottes offenbar, dass die Frau ohne die Hilfe des Mannes schwanger wird, ein Kind gebären wird, diese Jungfrau und dergleichen. In Matthäus 1, wenn du Matthäus 1 liest bis Vers 17, da heißt es, und er zeugte den, 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 und er zeugte den. Die waren nur beim Zeugen. Von Atem ab. Und dann heißt es ab Vers 18, die Geburt Jesu Christi geschah aber so, ganz total anders. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, die waren wahrscheinlich schon verheiratet, aber sie ist noch nicht abgeholt worden. Die Hochzeit hat noch nicht stattgefunden, aber schon vermählt. Fand es sich, ehe sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Also, Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Das steht nicht mehr. Und Josef zeugte oder irgendjemand zeugte. Nein, wurde überschattet vom Heiligen Geist. Von Matthäus 1,18 heißt es immer, der Mann zeugte. Und dann diese Verwandtschaften. Und hier ein ganz neues Konzept Gottes, die Zeugung, die Befruchtung durch den Heiligen Geist. In Matthäus 1,20 lesen wir, als er noch dachte, siehe, ich will keine Schande über das Mädel bringen, ich verschwinde, tauche unter und was auch ist. Da heißt es hier, und da erschien nachts ein Engel im Traum. Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen. Denn was sie jetzt empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Also Josef wurde überzeugt, wurde ja bestätigt, gewiss gemacht. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst ihn Jesus nennen, oder den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist also diese Beziehung, Gott Vater und Sohn. Und Gottes Vaterschaft wurde von den Juden ständig angezweifelt. Auch heute noch von den Theologen. Die hohen Priester fragten, bist du wirklich der Sohn Gottes? Und er sagt, ich bin's. Ich bin's. Dieses Ich bin. Jesus wurde gekreuzigt, weil sie nicht glaubten, dass er der Sohn Gottes sei. Juden glauben bis heute nicht. Moslems sagen, Gott hat keinen Sohn. Bis heute. Die Moslems verehren Jesus. Er ist der auserwählte Diener im Koran. Für sie war Jesus ein großer Prophet, ein Gesandter Gottes, aber nicht mehr. Seine Gottessohnschaft wird verneint und abgelehnt. Für die Moslems, du siehst also 1,3 Milliarden Menschen lehnen Jesus ab. Für die Moslems war Jesus so wie Noah, Abraham, Moses und so weiter oder Mohammed, eine der größten Persönlichkeiten überhaupt in der Prophetengeschichte. Und sie sagen, er war auserwählt von Gott, das geben sie alles zu. Und zum Propheten gemacht, in Sura 33, dort gilt Jesus als echter Nachkomme Abrahams, dort wird sogar noch betont, für sie galt und er gilt Jesus als ein sündloser Mensch im dem Islam. Die haben vieles. Er hat einen außergewöhnlichen Charakter, besondere Fähigkeiten. Im Koran wird sogar in Sura 3, Vers 8, 45 und folgende Verse, da wird sogar gesagt, dass er sogar Maria jungfräulich war, sie als Jungfrau empfangen und seine göttliche Herkunft, das wird alles nicht geleugnet. Muslime glauben an diese jungfräuliche Empfängnis. Mehr als die Katholiken oder die Protestanten oder hier im Westler, die Christen. Und die Geburt Jesu war für sie ein Akt Gottes. Aber er war nicht Gottes Sohn. Und er ist nicht am Kreuz gestorben. Gott hat es fertiggebracht, dass der Falsche gekreuzigt wird. Oder was auch immer die sagen. Weißt du, das ist nämlich, und wir werden erlöst durch das Kreuz. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Sie glauben sogar, dass Jesus sofort in den Himmel genommen worden ist. Alles. Du siehst also, man kann so vieles glauben, und wenn man elementare Wahrheiten ausklammert, liegt man schief. Jesus ist im Koran, ja, der Koran weiß bis heute nicht, und die Moslems wissen bis heute nicht, wie Jesus gestorben ist, ob er überhaupt gestorben ist. Sie können nicht sagen, ob er gestorben ist. Dass vielleicht der liebe Gott einen Ersatzmann genommen hat. Weißt du, war Jesus wirklich Gottes Sohn oder ist alles nur in dieser ganzen Geschichte nur noch religiöses Theater? Niemand bezweifelt eine besondere Stellung, besondere Persönlichkeit, dass Jesus das war, ein besonderer Mensch. Bei den frommen Moslems ist der kommende Mahdi nach Sure 5, der wird das Erdengericht halten. Die glauben also, der wird kommen, aber die Erlösung wird ausgeklammert. In der islamischen Mystik spielt Jesus eine große Rolle. Ein großer Weisheitslehrer ist es, ein Vorbild für Armut und Askese. Und die Sufis, denn die glauben, Jesus ist ein Prophet der Liebe, der Gottesliebe. Wer war Jesus wirklich? Das ist eine Kardinalsfrage. Wir wollen diesen Vaterstest noch weiter verfolgen. Solange du diesen Beweis nicht hast, dass er der Sohn Gottes war, mein Retter und mein Heiland, und jetzt als hoher Priester beim Vater, solange du das nicht alles zusammenbringst, dann ja, wirst du nie hundertprozentige Gewissheit haben. 99% Wahrheit, aber 1% Lüge, 1% Gift ist tödlich. Da verlasse ich mich nicht auf Märchen, Mythen, Legenden oder Göttersagen oder religiöse Überlieferung. Ich will genau wissen, bist du der Sohn des lebendigen Gottes gewesen? Denn davon hängt meine Ewigkeit ab. Und ich möchte ein Realist sein. Ich möchte mein Leben nicht verspielen, wenn auch hier auf dieser Welt so vieles vermurkst habe. Ich möchte sicher sein. Und ich verlasse mich nicht auf Hypothesen. Jesus ist der rechtmäßige Erbe und Segensträger Gottes. Er ist der von Gott anerkannt wurde, von Gott bestätigt wurde. Und nicht nur in der Bibel, Papier ist geduldig, sondern der Geist Gottes gibt meinem Geist Zeugnis. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das hat der alte Hiob erkannt. Nicht, was die Leute sagen und nicht, was wir in der Kirche und der Religion und auch in der Bibelstunde lernen, sondern was sagt der Heilige Geist? Der Geist Gottes gibt meinem Geist Zeugnis. Derselbe Geist, der Jesus in diese Welt brachte, Maria überschattete, will auch dich überschatten. Diese jungfräuliche Empfängnis nimmt von dieser ganzen Erbfolge auch dann, was bei Josef war, dass der was geerbt hat, der Herr Jesus oder was auch immer, ein Häuschen im Kapernaum, das mag recht sein oder gewesen sein, das macht nichts aus. Jesus ist mehr als nur ein Erbe Josefs. Er ist der König aller Könige. Er hat uns ein Erbe zurückgelassen, dir und mir. Und er sagt, das, was mein ist, soll auch dein sein. Das, was der Vater mir gegeben hat, ich brauche nicht die ganzen Schätze. Ich habe alles, was ich brauche. Bei meinem, ich bin Gott, ich bin der Herr des Universums. Ich brauche das alles nicht, aber ihr könnt alles, was ich bekomme, dürft ihr haben. Das mein Erbe ist dein Erbe, sagt er dann. Er ist der Segensträger. Gott hat ihn zu den Erben gemacht, über alles und über alles gesetzt. Und deshalb, und der Heilige Geist, von dem Heiligen Geist heißt es, er wird von dem Meinen nehmen und euch geben. Deshalb ist es so wichtig, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Dass du von dem, was Jesus hat, was Jesus besitzt, auch was bekommst. Was mein ist, ist auch dein. Überleg einmal. Seins ist Gold und Silber. Aber wir suchen nicht nur materielle Dinge, nicht nur Gesundheit. Wir suchen die Ewigkeit. Er kam aus der Ewigkeit, das Wort war am Anfang und wohnte bei Gott und Gott war das Wort. Und nichts ist ohne ihm geschaffen. Als ich hierher gefahren bin, habe ich gesagt, Heiland, ich bin von dir begeistert. Ich habe dich lieb. Ich habe dich lieb. Du bist mein alles mir. Lass uns aufstehen und lass uns zum Vater gehen und mit dem Vater reden. Vater, ich danke dir, dass du Jesus gesandt hast in diese Welt, meinen Heiland. Er ist mein Arzt, mein Helfer, mein Befreier, mein Erlöser. Herr, und er ist mein großer Bruder. Preis Gott, ich danke dir, dass ich dies erkennen durfte. Nicht nur vom Hören und Sagen, sondern mein Auge hat ihn gesehen. Mein Auge, mein Herz hat ihn gespürt. Mein Herz hat ihn begriffen. Ich bin begeistert von dir, Herr Jesus. Und ich liebe dich. Und das ist das Einzige, was du willst. Du fragst den Petrus, hast du mich lieb? Herr, und ich möchte einfach dir sagen, ja, Herr Jesus, du weißt alle Dinge. Manchmal klappt es nicht. Manchmal funktioniert es nicht so, wie wir denken und wollen und planen und gerne hätten. Aber es kommt, wie du es willst. Und du hilfst uns in unserer Schwachheit. Du weißt, was wir als Menschen durchmachen, durchhalten, durchlaufen. Und du bist bei uns, denn du bist unser Hirte, unser Seelenhirte. Herr Jesus, du bist so viel für uns geworden. Die Worte können es nicht fassen. Aber ich danke dir, dass der Heilige Geist mir das Zeugnis gibt. Du bist mein Erlöser, mein Herr, mein König. Und dein Vater ist mein Vater. Amen.